Ja, ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich habe ein Zitronenwasser getrunken.
Du hast noch nichts gefrühstückt? Es ist 11 Uhr und du hast noch nicht gefrühstückt?
Ja, ja, das stimmt. Nee. Ich guck immer, ich esse frühstücke eigentlich nie was.
Och, netter Typ, wa?
Total nett, auch wenn er nicht frühstückt.
Lassen Sie sich nichts erzählen. Von niemandem. Egal, wer was behauptet.
Viele haben, glaube ich, in ihrer Jugend mal so eine Phase, wo sie Hesse gelesen haben.
Ja? Ja, stimmt. Meine damalige beste Freundin hat halt die ganze Zeit von Siddhartha gequatscht.
Ja, siehste.
Deswegen aber auch damalige beste Freundin.
Fritz. Fritz. Die Spoilsusen. Eine Fritz-Seehilfe. Mit Anna Wollner und Celine Güngler.
Warum wird in deutschen Filmen eigentlich überdurchschnittlich viel geschrien?
Wird es das?
Ich finde schon.
Welche Filme hast du zuletzt geguckt, um auf diese gewagte, steile These zu kommen?
Keine Ahnung. Halt, das, was so läuft, weiß ich nicht. Was halt so sonntagsabends läuft.
Tatort, da geht's um Mord und Totschlag, da kann man auch mal schreien.
Ja, ich habe natürlich überhaupt gar kein Beispiel dafür. Ich dachte nur so, fast immer, wenn es irgendwie um deutsches Kino geht, wird da sehr viel geschrien. Auch wenn es um deutsches Theater geht, wird immer viel geschrien. Im Theater wird immer viel geschrien.
Vielleicht Warum? Schreit der Deutsche an sich sehr gern.
Der Deutsche. Also du kannst das nicht bestätigen.
Also der letzte deutsche Film, den ich gesehen habe, an dem sehr viel geschrien wurde, war Systemsprenger. Das ist schon über ein Jahr her.
Ja, gut,
und
okay.
Da geht es halt einfach um ein sehr aggressives Kind.
Das ist okay.
Da finde ich, das darf auch mal schreien.
Ja, na sicher.
Und sonst, ich werde darauf achten.
Ja. Ja. Und dann hast du ja vielleicht irgendwann eine Antwort für mich.
Vielleicht.
Vielleicht ist es so.
In der 1000. Ausgabe der Spoilsusen?
In 100 Jahren, wenn Archäologen diese Folge finden.
Was hast du in der letzten Zeit mit den Archäologen?
Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich älter werde. Und so darüber nach.
Mit deiner eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzt. Ja. Wo, wann werden meine sterblichen Überreste gefunden von Archäologen und was werden sie.
Ja. Ich sag nur, der Winter naht. Winter is coming.
Winter's coming.
Immer.
Ja, jetzt versuch da mal den Bogen rauszuschlagen.
Vielleicht kannst du das ja auch mal. Du bist so scheiße manchmal, ey.
Ich weiß, das höre ich oft. Von dir ganz besonders.
Vielleicht kannst du das ja mal beim nächsten Interview abfragen.
Ja, mache ich.
Warum so viel geschrien wird in deutschen Filmen.
Randomly. Ich überlege gerade, wen werde ich. Ich weiß noch nicht, wen ich als nächstes interviewen werde, aber meine Einstiegsfrage wird sein, warum wird in deutschen Filmen so viel geschrien? Auch wenn es überhaupt kein Deutscher ist. Ich werde diese Frage stellen.
Ich stelle mir jetzt so vor, du fragst Dwayne The Rock Johnson, warum wird eigentlich so viel geschrien in deutschen Filmen? Und er so, bist du doof oder was?
So in etwa.
So in etwa?
In etwa.
Okay, noch hast du diese Frage keinem Hollywood-Schauspieler gestellt. Dafür hast du viele andere Fragen gestellt an Jannis Niewöhner.
Ah! Der ruft diese Reaktion bei dir hervor?
Ich wollte jetzt so stellvertretend für alle, die den hot finden, einfach
so,
quietschen.
Oder einfach mal schreien, weil es wird ja auch so, nicht nur im deutschen Film wird geschrien, auch vom deutschen Filmpublikum wird offensichtlich auch geschrien.
Das war ein Quietschen, das war kein Schreien.
Ach so, okay.
Nee, das ist.
Du musst an deinen Lauten arbeiten.
An meinen Lauten, ja, das finde ich gut. Warum hast du den getroffen?
Weil wir dringend über seine Frisur reden mussten.
Aha.
In Narziss und Goldmund. Wobei die Frisur von Sabine Tambrea im Film ist noch schlimmer.
Er spielt da so einen Mönch, ne?
Also Sabine Tambrea spielt einen Abt, genau. Und Äbte oder Mönche hatten früher, heute vermutlich nicht mehr, eine Tonsur. Hm? Muss ich jetzt erklären, was eine Tonsur ist?
Ja, machen wir gleich.
Machen wir gleich, gut.
Außerdem erzählst du uns was über die deutsche Serie Unterleuten.
Ja, wobei ich immer noch nicht so richtig rausgefunden habe, ob das wirklich eine Serie ist oder ob es einfach ein Event-Dreiteiler ist. Ich glaube, es ist eher ein Event-Dreiteiler.
Event-Dreiteiler, so ein bisschen wie der Filmfilm.
Der Filmfilm der Woche, der Event-Dreiteiler, nicht Sat.1, nicht RTL, sondern das gute alte ZDF hat Juli C.'s von mir heiß und innig geliebten Bestseller Unterleuten verfilmt.
Das wird ja genau meine Folge, ey.
Also ich glaube, für dein Wohlsinnen und dein Seelenheil, wäre es, glaube ich, gut, wenn du jetzt gehen würdest. Die nächste halbe bis dreiviertel Stunde könnte sonst sehr langweilig und zäh für dich werden.
Ich gebe einfach immer unqualifizierte Kommentare ab. Dafür kennt man mich ja.
Also ist alles wie immer.
Genau.
Der Junge wird Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen.
Ich hasse Nazis.
Ich Goldmund.
Hey Nazis, hast du einen besten Freund?
All unsere Liebe muss Gott gehören.
Wir drei können dir zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott.
Ich mag ja so, ich mag ja
Kirchenmusik. Oh
Gott, ich wusste mal, wie man das nennt.
Choräle?
Ja. Scheiße, ey. Erstes Semester Musikwissenschaften und ich habe alles vergessen.
Ist auch schon lange her.
Ist schon sehr lange her. Narziss und Goldmund heißt dieser Film. Ich habe das Buch ja nie gelesen, muss ich sagen. Von wem war das nochmal?
Hermann Hesse.
Hermann Hesse. Ich habe mal in der Heinrich-Heine-Straße gewohnt, das war was anderes.
Ne? Das ist jemand anderes. Heinrich Heine war der Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.
Wer war Siddhartha?
Hesse. Hesse war auch unterm Rad, das war das Buch, was ich in meiner Schulzeit lesen musste. Und Narziss und Goldmund ist jetzt, glaube ich, also ich höre förmlich, wie durch alle Deutschleistungskurse der nächsten 10 Jahre ein Aufatmen geht, weil alle meinen, sie müssen dieses Buch nicht mehr lesen, sondern können einfach den Film gucken. Kurzer Spoiler vorab, das Buch geht anders aus als der Film. Da kann man sehr auf die Schnauze fliegen in der Abschlussklausur.
Ich habe einfach mal gleich Sekundärliteratur gelesen.
Auch nicht verkehrt. Also hier jetzt, ne, also Narziss und Goldmund ist eine starbesetzte Verfilmung mit Jannis Niewöhner und Sabine Tambrea, die nicht in jungen Jahren, also gerade eben haben wir die beiden nicht gehört, das waren die Kinderschaudarsteller, die beiden gespielt haben, weil sie sind natürlich erwachsene Männer, die aber sich schon zu Kindertagen im Kloster kennenlernen.
Denn?
Jannis Niewöhner spielt Goldmund und Sabine Sambrea spielt Narziss. Und der will tatsächlich mit Leib und Seele Mönch werden und Goldmund, der kommt, wird in dieses Kloster gebracht, weil er seine Mutter nicht kennt und sein Vater die Schnauze voll von ihm hat. Und die werden dann dort großgezogen mit all den Qualen, Kasteiungen etc., die das Leben im Kloster als Mönch mit sich bringt. Und als sie dann erwachsen sind, zieht Goldmund los, um seine Mutter zu suchen und kommt Jahre später und die beiden wieder zurück und die beiden verbindet aber immer noch eine tiefe Freundschaft, also auch in den Jahren, in denen sie voneinander entfernt sind oder voneinander getrennt sind, sehnt sich Narziss sehr nach Goldmund, da kann man sehr viel hineininterpretieren, wenn man möchte, und der Film ist so eine pseudophilosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und dem Sinn des Liebens, und Stefan Rosowitzki, der unter anderem Anatomie gemacht hat, Ende der 90er, mit einem sehr jungen Moritz Bleibtreu und einer sehr jungen Franka Potente, macht aus der Vorlage von Hesse so eine vermeintlich schmutzige Verfilmung, die sich in seiner Ausstattung und den schönen Bildern suhlt und nie so richtig entscheiden kann, was sie denn jetzt sein will. Und Rosowitzki hat in einem Interview mal gesagt, er wollte mit Narziss und Goldmund machen eine deutsche Version von Game of Thrones. Kurzer Spoiler, hat er nicht ganz geschafft. Es ist wirklich, also, ja, weil es halt so eine...
Gibt's da Drachen?
Nein.
Ist es Fantasy?
Nein. Aber so von
nur
der,
weil es im Mittelalter spielt,
von der,
oder was?
Von der Roughness, von der Schmutzigkeit. Also es Ach gibt schon so. So Szenen, so Folterszenen, und auch wenn diese Selbstkasteiung und die Körper der beiden sind mit Narben übersät. Mhm. Ich habe die Frisuren schon angesprochen, also diese Tonsur, die Sabine Tambrea als Goldmund hat.
Müssen wir jetzt erklären.
Als Narziss, genau, die wollte ich jetzt erklären. Also quasi so eine rasierte Glatze und nur so ein Bund Haare.
Also
ein
Ring.
So ein Ring, genau, vielen Dank. Jannis Niewöhner als Goldmund hat einen stylischen Undercut und ist auch der, der ja rausgeht in die Welt, und in Rückblenden erfahren wir mit ihm sein Schicksal, also durchleben mit ihm sein Schicksal, was er alles gemacht hat. Er war irgendwie Schreiberling, er hat eine Ausbildung zum Bildhauer gemacht und eine Marienstatue gemacht. Das ist auch der Grund, warum er dann wieder zurückkommt, also immer auf der Suche nach seiner Mutter. Warum er dann wieder ins Kloster zurückkommt. Und ganz ehrlich, also so sehr ich die beiden Schauspieler mag, meins war es nicht so richtig.
Mhm. Also ich bin bei der Story ehrlich gesagt auch schon raus. Das kann aber, also weiß ich, kann vielleicht also, auch an dem Buchplot liegen, aber...
Es, gibt viele tatsächlich, für die Narziss und Goldmund ein Wegbegleiter der eigenen Jugend war. Also weil irgendwann hat ja, viele haben glaube ich in ihrer Jugend mal so eine Phase, wo sie Hesse gelesen haben.
Ja? Ja, stimmt. Meine damalige beste Freundin hat halt die ganze Zeit von Siddhartha gequatscht.
Ja, siehst du?
Deswegen aber auch damalige beste Freundin.
Du schmeißt Leute aus deiner Freundesliste, wenn sie die falschen Bücher lesen?
Ja, da gab es noch andere Vorfälle, oh aber Gott. Ist schon okay.
Ich rede nie wieder mit dir über Literatur, das ist sicherer.
Ja, okay, es gab Leute, die dann, ich war ja Fan von Goethe, ist das auch so ein Ding dann oder nicht? Ist das, also, würdest du es in eine
Hesse
andere Schublade einsortieren?
Eine andere Schublade.
Ja, naja, das ist auch zu einer anderen Zeit geschrieben wurde, ist mir schon klar, aber
nee, aber
so diese
ist auch eine Sinnfindung, diese Sinnfindungslebenskrise, andere nennen es Pubertät, da ist Hesse schon.
Ja?
Schon cooler.
Ja?
Ja.
Die Leiden vom Werther?
Puh. Aber die Leiden des jungen Werther ist Goethe. Nee, es ist. Naja. Das ist nicht Hesse.
Na, sag ich doch. Ich habe Goethe gelesen.
Ach, du hast Goethe. Ja, stimmt, ja. Ich habe beide gelesen. Was sagt das jetzt über mich aus?
Ganz schlimm. Also diesen Exkurs geben wir uns jetzt nicht. Ich bin jetzt auch kein Psychologe. Ich könnte dich da jetzt auch nicht auffangen.
Gut. Okay. Machen wir das an anderer Stelle. Aber nichtsdestotrotz habe ich, du hast es nicht gelesen. Jemand, der es gelesen hat, und zwar auch schon bevor er das Drehbuch auf dem Tisch hatte, war Jannis Niewöhner.
Ja.
Und ich musste eben sehr lachen, als du, so wie du auf ihn reagiert hast, weil Jannis Niewöhner für mich tatsächlich einer der ist, die es geschafft haben, vom Kinderstar zum Star zu werden. Also wenn man sich seine Filmografie mal anguckt, ja, Jannis Niewöhner war... hat mitgespielt in TKKG, der ganz frühen Variante, also nein, es gab auch schon mal in den 80ern eine Variante von TKKG, aber nicht in der aktuellen, sondern in der davor. Er war bei Wilde Hühner dabei, er hat im Sommer mitgespielt, er hat diese Smaragd, Rubinrot, Grün, Schaltchenblau, du weißt, was ich meine, Reihe mitgemacht.
Diese Young Adult
Danke.
Buchreihe,
er war
Verfilmung.
In Ostwind, er war ganz groß in Vier Könige, er hat in Jugend ohne Gott mitgespielt, in Annika Decker's High Society, war in der Amazon Prime Serie Beat und jetzt eben Narziss und Goldmund. Und es ist wirklich ein Werdegang über Jugendbuchverfilmungen und Pferdefilmen zum Charakterschauspieler. Ich habe ihn letzte Woche in Berlin getroffen und wollte eigentlich, und das fand ich so das Absurde daran, ich komme ja immer mit so einem Haufen Technik da an. Stell meine Mikrofone vor dich hin, entschuldige mich, dass es halt wirklich zwei Klopper sind, mit denen du auch irgendjemanden erschlagen könntest.
Man nennt dich nicht umsonst Robo-Anna.
Genau. Und hatte das gerade alles hingestellt und dann muss ich halt immer erstmal wir müssen mal kurz uns einpegeln. Also ich muss gucken, ob die Lautstärke passen und da gibt's so den guten alten Radiotrick, weil wenn du den Leuten sagst, sag mal was, dann kommt immer nur so, was denn? Deswegen stelle ich immer die Frage, erzähl mir doch mal, was du gefrühstückt hast.
Mach ich genauso.
Und Jannis, als alter Profi, war da schon mittendrin im Gespräch.
Ja, ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich habe ein Zitronenwasser getrunken.
Du hast noch nichts gefrühstückt? Es ist 11 Uhr und du hast noch nicht gefrühstückt?
Ja, ja, das stimmt. Nee, ich guck immer, ich esse Frühstücke eigentlich nie was, sondern dann erst so ab Mittag.
Ist aber auch nicht gesund.
Doch, ich merke für mich, dass es gesund ist tatsächlich. Also, weil ich nochmal eine andere Energie habe und so. Und man einfach, das ist ja wie dieses Intermittent Fasting, ne? Da gibst du dem Körper einfach 16 Stunden Zeit, so die Giftstoffe. Also ich merke, energisch habe ich sehr viel mehr Kraft, habe ich so entdeckt für mich. So.
Achso, selbst bei der galanten Überleitung zum Film, selbst bei der Vorbereitung für den Film nicht gefrühstückt. Ich meine, du hast ja, ich glaube, im Vorfeld sehr viel trainieren müssen.
Ja. Ich habe da nicht gefrühstückt und Sport gemacht morgens immer und ja, genau, also immer und meditiert. Also so komme ich in den Tag rein irgendwie am besten. Und ich habe das einfach für mich entdeckt. Man glaubt das ja immer, dass man das braucht, so um wach zu werden, um Kraft zu kriegen, aber es ist im Gegenteil so bei mir. Also man muss, hab sehr so mein Essverhalten da verändert und total gemerkt, wie man eine ganz andere Energie hat.
Machst du das selbst, wenn ihr ganz früh oder bei Nacht drehst, dann auch? Also
bei Nacht mache ich, dann esse ich schon, also ich immer so, wie, also wenn ich mache es jetzt nicht so, dass ich merke irgendwie, wenn ich keine Kraft mehr habe, dass ich dann nichts esse, ne, oder dass ich mir das verbiete. Aber beim Nachtdreh esse ich dann auch länger oder später nochmal was. Aber sonst schon, klar, wenn ich früh aufstehe, ja, doch.
Gut, willkommen beim Ernährungspodcast.
Ja, genau.
Nein, ich muss dummerweise, weil ich habe mit Samin schon drüber gesprochen, ja, vor ein paar Wochen, ist natürlich die Frage, die alle umtreibt.
Ja.
Du hast mehr Glück gehabt, ne? So frisurentechnisch.
Ja, doch, ich hatte mehr Glück, kann man so sagen. Da hat er brauchte den Hut.
Habt ihr vorher gelost, wer so rumlaufen muss? Ich meine, klar, bei ihm ist es natürlich in der Rolle als Mönch mehr verankert, aber dich hätte es ja auch treffen können.
Mich hätte es auch treffen können. Ich glaube, Stefan war deshalb gnädig mit mir, weil er eben gesagt hat, ich bin ja jetzt nicht der Mönch, ne, oder derjenige, der das Leben im Kloster wählt, sondern der raus will, und der wird sich irgendwann relativ schnell dann auch die Haare wieder wachsen lassen, sollte er eine Tonsur haben, und genau deshalb hatte ich da Glück, einfach maskentechnisch. Obwohl, man muss auch sagen, dass ich dafür die sehr viel längeren Maskenzeiten hatte und bis zu 3,5 Stunden in der Maske saß, ja.
Für die Frisur etc.
Für die Frisur und den Bart, ne? Also der ist jetzt da nicht dran, ja, aber es gibt ja sehr viele unterschiedliche Altersphasen, ja, genau.
Ja, aber das ist klar, weil du ja dann an den Rückblenden auch nochmal immer wieder in einer anderen Lebensphase zu sehen bist.
Absolut, genau.
Narziss und Goldmund, war das bei dir Schullektüre?
Nee, war keine Schullektüre. Ich habe es irgendwann in den ersten Jahren nach der Schule gelesen.
Aber schon bevor das Angebot kam?
Ja, genau. Schon davor und auch zweimal irgendwie davor, weil ich das echt so geliebt habe irgendwie vom ersten Moment an, ja.
Was hat das, also was ist für dich so ein bisschen die Essenz des Stoffes? Weil man kann ja, wenn man mal darüber nachdenkt, länger in jede Richtung gehen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Essenz. Ja, es ist, wie du sagst, es ist eigentlich, für mich ist das die Fülle von allem. Also, dass irgendwie das Gefühl da ist, dass da das Leben oder das, was das Leben für einen jungen Menschen bedeutet, so gut in all seiner Vielfalt gezeigt wird. Also, ich könnte gar nicht sagen, es geht jetzt nur um den Weg des Künstlers oder nur um die Freundschaft oder nur um die Suche nach der mütterlichen Liebe, sondern es ist eben alles. Also das macht das so stark und so intensiv und macht es deshalb auch zu was, wo man sich selbst so gut hineinprojizieren kann, weil man ja auch selbst das im Leben nie so empfindet, dass das Leben durch ein bestimmtes Thema ausgedrückt wird, sondern eben durch ganz, ganz viele Dinge, die einen bewegen.
Das Buch ist über 100 Jahre alt. Also Hesse hat, ich habe die Jahreszahl vergessen, es ist Tag 1 nach der Berlinale. Entschuldige bitte,
ja,
ist noch so Schildkrötentempo unterwegs. Aber hat der Film, beziehungsweise das Buch und dann auch der Film noch für die heutige Zeit was Relevantes? Und wenn ja, was ist das?
Ja.
Also diese Transformation einfach in die Gegenwart.
Ja. Ich glaube, das hat ja nie was... ist ja nie eine Geschichte gewesen, die zu einer bestimmten Zeit nur relevant war, sondern es eben immer bleiben wird, weil es grundsätzlich, wie gesagt, um die allgemeinen Themen im Leben geht. Und ich glaube, dass sowas wie eben die Bestimmung nach dem eigenen Leben und so bei sich zu sein und so wirklich zu spüren, was ist das, was mich ausmacht oder wo treibt es mich hin und was sind vielleicht auch die Freundschaften, die besonders wichtig sind, oder die Beziehungen im Leben, die besonders wichtig sind. Also all diese Dinge, aber den wirklichen Zugang zu sich selbst zu finden, dafür ist es, glaube ich, eine totale Inspiration, weil das vielleicht aktueller ist als denn je, weil heute hast du ja einfach so viele Möglichkeiten, so dass die meisten eben gar nicht mehr wissen, was ist das eigentlich, was mich antreibt oder was macht mich aus, was ist meine Persönlichkeit. Und da geht's ja, da werden ja zwei ganz extreme Persönlichkeiten gezeichnet, die es so im Leben auch jetzt nicht gibt. Eigentlich sind die ja auch nur, also man findet sich ja auch immer in beiden wieder beim Lesen oder beim Sehen vielleicht auch. Aber ja, ich glaube, das ist es eigentlich, sich selber so zu finden.
Wann hast du für dich rausgefunden, wer du bist, was du bist?
Noch nicht und wahrscheinlich auch noch lange nicht. Das ist ja das alte Ding von der Suche, die nie aufhört. Also man hat immer wieder Momente, wo man sich, glaube ich, so, wo man sich so spürt oder wo man so denkt, ah, da bin ich jetzt richtig, und dann ist das ja aber auch etwas, dann wird dieser Moment durch den nächsten abgelöst und dann geht's, dann steht man wieder da und weiß gar nicht, was jetzt gerade Sache ist. Und ja, es ist eine ständige Suche. Und das ist aber auch, wenn du es auf Filmleben irgendwie übersetzen willst, sind das natürlich immer diese diese Zeit, in der man mit einem Team zusammenarbeitet und sich ganz nah ist und man weiß, warum man da ist. Man erzählt diese Geschichte und das macht man mit voller Hingabe und man lernt die Leute lieben, mit denen man dreht, und dann ist es vorbei und dann weiß das auf einmal wieder gar nicht mehr. Ne? Also so ist das Leben eigentlich auch.
Aber du hast ja dieses in Anführungsstrichen Filmleben für dich relativ früh gefunden. Also du hast ja mit 11 angefangen?
Ja, ungefähr? Mit 11, ja. 10 oder 11, ja, sowas.
Und war dir da dann schon klar, das ist das, was du machen willst? Oder es gibt ja auch ganz viele Kinderschauspieler, die machen das dann. Und die sind dann, wenn die Reihe, in der sie das erste Mal drin sind, alt genug sind, sind sie weg.
Ja.
Nee, aber du bist ja da.
Ja, nee, ich habe das war, ich glaube, das hat mir zu viel Spaß gemacht, und das war dann aber eher am Anfang wahrscheinlich unterbewusst, dass man gemerkt hat, ich kann hier was machen, was ich liebe und was ein großes Abenteuer ist. Und erst mit 15 bei einem Film bei Sommer hatten wir ein Coaching für 2 Wochen, glaube ich, und da habe ich gemerkt, okay, krass, das ist ein Beruf. So, das ist ein wirklicher Beruf. Und da kann man und muss man so viel für machen. Und es kann nie genug gemacht werden, um einer Rolle nahe zu kommen. Aber es ist, also die Fülle an Möglichkeiten ist unendlich. Und das so zu erforschen und anzugehen und da irgendwann dann zu stehen und zu sagen, das ist mein Beruf, das mache ich, das fand ich so das Allergrößte, was ich mir vorstellen konnte. Und dann bin ich eben angegangen, ja.
Ich habe vor ein paar Wochen mit Sabine darüber gesprochen, dass er immer noch das Gefühl hat, er weiß nie theoretisch, wie es weitergeht. Also klar, irgendwie so die nächsten 2, 3 Projekte sind sicher, aber es kann ja danach auch relativ schnell vorbei sein, dass man als Schauspieler immer diese Unsicherheit hat, nicht zu wissen, passt den Castern, Produzenten, Regisseuren noch mein Gesicht, beziehungsweise finde ich überhaupt, werden mir die Rollen angeboten? Kriege ich die Rollen, die ich spielen will? Wie gehst du mit dieser Angst um?
Also, ja, ich versuche mir das auch immer zu sagen, dass wahrscheinlich irgendwann mal der Moment kommen wird, wo man das nicht kriegt. Andererseits, ich weiß nicht, ich habe immer ein Grundvertrauen da drin, dass das alles gut ist. Und vor allem, glaube ich, es gibt so einen einfachen Hack, den man bei sich im Kopf hinkriegen muss. Nämlich, dass, wenn du etwas nicht kriegst, das niemals dazu führen darf, dass du dir denkst, ich krieg etwas nicht. Sondern, dass man dann auf das guckt, was man hat, und dass man einfach den Moment, wenn man so will, mit Lust und Liebe ausfüllt. So. Und dann konzentrierst du dich auf das, was du hast, und dann machst du das gut und dann wird's auch gut weitergehen. Daran glaube ich fest. Also, und ich glaube auch daran, dass man Dinge visualisieren kann und dass man sich eine Zukunft so erträumen kann, die dann irgendwann Realität wird. Und das darf man nicht so ganz genau machen, dass man sagt, in 2 Jahren will ich genau das machen oder so. Aber ich glaube so, ich weiß nicht, es ist ganz einfach, der Glaube an das Gute irgendwie, der kann schon eine Menge bewirken. So, das habe ich für mich bisher erlebt, und ich bin noch nie an den Punkt gekommen, wo ich jetzt gemerkt habe, dass sich das nicht bewahrheitet. Das muss man aber auch dazu sagen, hängt einfach damit zusammen, dass ich unfassbar viel Glück bei allem hatte. Ne?
Glück, aber natürlich auch immer konstante Leistung. Also es ist
Also, klar. Also auch Hingabe. Nein, auf jeden Fall. Nein, nicht nur Glück. Trotzdem denkt man, glaube ich, immer, man will es gerne dazu sagen, weil man natürlich auch andere Schauspieler sieht oder Menschen in Berufen, die wahnsinnig viel tun für das und arbeiten und irgendwie glauben, keine Erfolge zu sehen oder so. Ne? Also insofern hatte ich schon Glück, aber klar, nein, ich bin alles, was ich dann gemacht habe, auch ja mit viel Hingabe angegangen, ja.
Wie gehst du denn dann so ein Casting an? Also jetzt zum Beispiel das Casting für Narziss und Goldmund. Du wirst ja nicht vom Regisseur angerufen. Ich glaube, es denken halt immer so viele und denken so, hier, Janis, wir haben hier was für dich. Komm mal vorbei, wir schneiden dir mal einen Undercut. Spiel mal. Das ist ja ein viel, viel längerer Prozess. Also du konkurrierst da ja dann auch mit Freunden von dir um die Rolle vermutlich erstmal, oder?
Ja, also und das aber auch ein Ding, also auch was, was man in seinem Kopf umstellen kann, glaube ich, immer dieses Konkurrenzding, glaube ich, ne, das muss man völlig abschalten, sondern geht immer nur darum, glaube ich, wenn man zu einem Casting geht, Spaß zu haben und auch auszutesten, ob man selber überhaupt Lust auf die Rolle oder auf die Zusammenarbeit mit dem Regisseur hat. Und so alle anderen Gedanken von, ach, der ist ja auch da und jetzt könnte der auch die Rolle kriegen oder so, das bringt einfach nichts. Es bringt nichts. Also es gibt bestimmt auch Leute, die dadurch funktionieren, dass sie sagen, dass es so ein Konkurrenzdenken gibt und so ein Wettkampfsdenken. Das ist bei mir nicht so. Ich glaube fest daran, dass einem das oder mir zumindest nichts bringt, sondern dass ich nur über den Spaß an der Sache irgendwie nicht zu viel nach links und nach rechts gucken, so glaube ich. Das ist wichtig. Und sonst, was war nochmal die Frage auch? Achso, wie das Casting so abläuft. Na, in dem Fall war es jetzt so, dass der Stefan, ich habe Stefan getroffen in Wien und dann hatte ich das auch nochmal vor Kamera gespielt und dann war es relativ schnell aber klar, dass ich das machen darf, ja.
Warst du schon mal bei dem Casting, hast die Rolle nicht gekriegt und dich hinterher so total, ich hätte jetzt fast gesagt, in den Arsch gebissen, aber irgendwie so der Verzweiflung nahe?
Ja, na klar. Also ich habe also oft, viele Male habe ich Rollen nicht bekommen. Das war früher besonders. Also wenn dann ich so für ganz viele Rollenbilder gar nicht in Frage kam, weil die ganzen Caster und Regisseure auch bisher nur eben von mir gesehen hatte, was ich bis dato gemacht habe und das gar nicht in deren Vorstellungskraft lag, mich auch in was anderem sehen zu können. Und das kam dann mit der Zeit. Aber natürlich, also man kriegt auch viel nicht, ne? Und das gehört dazu. Also ich glaube, das darf man gar nicht verteufeln, sondern das ist das Normalste der Welt, ne? Dass man da nicht überall Erfolg hat sozusagen.
Aber das Schöne bei dir finde ich, du bist ja nicht nur in den in Anführungsstrichen großen Sachen dabei, wie jetzt Narziss und Goldmund. Du machst ja auch viele das klingt immer so abwertend, wenn ich sage, also kleinere Filme meine ich ja gar nicht, aber Vier Könige zum Beispiel oder Jonathan, der vor ein paar Jahren auf der Berlinale lief. Du warst jetzt wieder auf der Berlinale mit einem Film Kids One. Wo du einen dreifachen Familienvater spielst. Ich habe den leider noch nicht gesehen, aber ich habe den noch auf jeden Fall auf meiner, auf meiner Watchlist. Aber ich finde es bei dir, also diese Varianz, die du hast, die du ja natürlich auch anbietest, weil du spielst ja nie gleich, aber du machst der Annika Decker-Film, ich hab den Namen.
Ja, High Society.
Danke,
ja.
High Society, genauso wie Vier Könige.
Ja.
Wonach suchst du, wenn du...
Also ich glaube nach der Unterschiedlichkeit oder auch immer nach was Neuem, nach einer neuen Herausforderung oder einem anderen Schwerpunkt. Und ich merke schon auch, also ich gehe da auch von meinem Geschmack aus als Zuschauer. Also ich gucke mir ja auch gerne an einem einen Tag irgendwie, weiß ich nicht, Batman mit Christian Bale an und an dem anderen Tag gucke ich mir dann irgendwie, weiß ich nicht, Rust and Bone an. So diesen, so einen französischen eher Arthouse-Film oder auch noch kleinere Filme und das das ist die Fülle an ganzem, also das ist das, was Film für mich ausmacht auch so und das eben auch als Schauspieler. Ich glaube, sich auch immer wieder in neue Sachen reinzubegeben, wo man auch mit Unsicherheit reingeht oder auch vielleicht mit Respekt davor, weil es eben so neu ist. Jetzt mache ich Thomas Mann-Verfilmung, Felix Krull, das wird sprachlich ganz neu. Da weiß ich auch noch gar nicht, oh Gott, ey, ne? Also wie macht man das? Das kann man auch erst am Set dann richtig entdecken. Aber ich glaube, sich so in unsichere Bereiche einfach reinwagen Und ja, wie du sagst, auch Geschichten nicht erzählen, weil sie in so einem kleinen Rahmen stattfinden, wie jetzt bei Kids Run. Es ist ja, ich verstehe, was du mit kleiner Film meinst, weil es ist natürlich viel geringeres Budget und das sind keine Filme, die fürs große Publikum gemacht werden oder mit so Unterhaltungsreizen spielen. Und das ist aber auch genau der Wert, der in diesen Filmen liegt. Und deshalb ist mir das fast manchmal am wichtigsten, solche Filme zu machen.
Du hast gerade abgedreht, Just Wie Karl von Christian Schwocho, was ein sehr politischer Film sein wird. Ich habe mit Christian vor ein paar Monaten darüber geredet, als The Crown rauskam und da flog er gerade zurück nach Köln zu den Dreharbeiten, durfte aber noch nicht drüber reden, weil ihr Angst hattet, dass ihr unangenehmen Besuch bei den Dreharbeiten bekommt.
Ja.
Wie wichtig ist es für dich als Schauspieler auch neben der Kamera oder durch das, was du spielst, Haltung zu zeigen?
Total wichtig und trotzdem merke ich natürlich auch teilweise, dass ich da auch noch Ängste habe, dass ich da noch nicht genau weiß immer, wie das geht, und deshalb ist aber wirklich dieses Projekt ganz wichtig für mich gewesen, weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt erstmal mit dem, was ich mache, mit meinem Beruf, Teil von etwas sein, was sich ganz stark politisch äußert. Also wenn man so will, gibt es auch Filme wie So auf Erden oder so, wo es dann um Schwulsein geht, ne, und also man gibt die Geschichte, die man erzählt, greifen ja Thematiken auf, mit denen man sich auch, ne, politisch äußert. Was so darüber hinausgehend möglich ist, da bin ich noch total am Schwimmen. Und da habe ich auch, wie gesagt, so Ängste oder Komplexe, weil man manchmal denkt, ah, wenn man sich äußert, dann hat man aber auch, dann muss man sich richtig äußern, dann weiß ich wiederum nicht, reicht mein Wissen dazu aus, bin ich überhaupt privilegiert genug, um mich da zu äußern. Also es ist mit vielen Ängsten verbunden, und deshalb sind solche Filme jetzt von Schwocho besonders, Just Wie Karl, ein großes Glück für mich, weil ich merke, damit ist es möglich.
Der spielt in der Neonazi-Szene, oder?
Wenn man so will, ja. Also eben nicht mehr Neonazi, sondern die neue Rechte. Also junge, kultivierte Menschen, die sehr stark sich nach außen hin vom Nationalsozialismus entfernen und aber ganz stramme Nazis sind einfach.
Aber du nutzt, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, du nutzt jetzt zum Beispiel sozialen Medien nicht so sehr für politische Kommentare, aber es gibt ja irgendwie viele Kollegen,
die auch, das mehr machen, Sabine zum Beispiel.
Genau, Sabine oder Lea van Acken oder Jella, die Hase, die ganz konkret dann auch zu Fridays for Future Sachen etc. einladen. Machst du das nicht, weil du einfach so wenig auf Social Media bist, oder?
Ja, also ich glaube, das liegt an vielen Dingen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich da wenig bin, dass ich das für mich bisher immer als was genutzt habe, wo ich mich drüber gefreut habe, weil ich dann in gewissen Zeiten einfach aufmerksam machen kann auf die Filme, die ich gedreht habe. Und es hat aber in gewisser Weise auch was mit diesen Ängsten zu tun, von denen ich gerade gesprochen habe. Also, dass man sich da, glaube ich, noch einen Plan machen muss, einfach wie geh ich damit um und wie wage ich mich da dran. Aber ich bin da auf dem Weg, und ist einfach auch für mich eine Reise, und deshalb, wie gesagt, ist aber jetzt erstmal schön. Und das Wichtigste, ich, ne, will ja keine Person des öffentlichen Lebens sozusagen sein, beziehungsweise ich will es als Schauspieler sein. Ich will mich äußern durch die Arbeit, die ich mache. Darüber hinaus weiß ich noch gar nicht, wie stark ich das kann. Das muss ich so langsam rausfinden für mich, und deshalb sind es bisher hauptsächlich die Filme, ne? Und wie es sich weiterentwickeln wird, weiß ich selber auch noch nicht, aber es soll natürlich in eine Richtung gehen, wo man klar markiert, für was man steht, was die Werte sind, die man vertritt. Und genau, ja.
Eine letzte Frage habe ich noch, bevor Susanne mich hier, glaube ich, an den Haaren rauszieht, weil ich überzogen habe. Es ist eine Frage, die ich gerade tatsächlich allen stelle. Und ich finde, du fällst, also für mich, in die Kategorie noch sehr, sehr mit rein. Du wirst jetzt wieder sagen, ich weiß jetzt schon eine Antwort, gefühlt, weil du es einfach auch schon sehr lange bist, weil du früh angefangen hast und früh Erfolg hattest durch diverse Kinder- und Jugendreihen. Also die Leinwandadaption davon. Was heißt es, in Deutschland ein Star zu sein?
Ja, du kennst meine Antwort. Also wie gesagt, es ist, insofern heißt es, dass man sich selber, glaube ich, so nie begreift, und dass ich wirklich, also ich kann nur sagen, ich versuche mich, glaube ich, auch zunehmend auf das zu konzentrieren, was ich mache und was der eigentliche Beruf ist, und dass ja dieses Dasein heutzutage und wodurch das wodurch man Star wird, ist einfach, es ist absurd. So, ich will, also wenn man das ist, dann finde ich, muss man das sein durch die Arbeit, die man macht. Und deshalb muss man sich auch nur auf die Arbeit konzentrieren. Und klar gehören da auch andere Dinge dazu. Und es ist schwierig, das irgendwie manchmal auch in sein. Also es ist so viel mehr als einfach nur das Spielen, was dazugehört zu diesem Beruf. Ich kann ja auch keine Antwort wirklich auf diese Frage geben, aber ich kann dir nur sagen, das Wichtigste muss immer der Beruf sein und die Kunst so. Und dadurch kann dann alles entstehen und darf alles entstehen. Und dann freue ich mich auch drüber. Aber sonst nicht. Genau.
Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Och, netter Typ, wa?
Total nett. Auch wenn er nicht frühstückt. Aber das ist ein anderes Thema.
Also ich wage auch zu bezweifeln, dass das gesund ist.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt, dass das nett ist. Aber nein. Ich schweifte ab mit meinen Gedanken.
Egal. Hör doch mal auf zu schwurfen.
Es tut mir leid.
Dann lass uns doch jetzt mal die nächste Romanverfilmung vorknöpfen. Diesmal ist es, es ist ja keine Serie, haben wir schon ausgeschlossen. Es ist der Filmfilm, wie hast du gesagt, Filmevent?
Es ist ein TV-Event.
TV-Event.
Läuft im ZDF, also ja. Sowohl in der Mediathek, da ist es schon.
Ja.
Egal, wenn man diesen Podcast hört und im Fernsehen hätte man es jetzt auch schon verpasst, weil es kam halt schon im Fernsehen, aber es steht ja noch in der ZDF-Mediathek. Aber ich bin tatsächlich, ich bin großer Fan der Buchvorlage.
Lassen Sie sich nichts erzählen. Von niemandem. Egal, wer was behauptet, wer was zu wissen glaubt. Niemand weiß genau, was wirklich geschah.
Die Vento Direct möchte in Unterleuten 10 Windräder bauen. Zu diesem Zweck möchte ich der Vento Direct 10 Hektar Land verpachten.
Ich will 50.000 Euro.
Das Eignungsgebiet, wie viele Besitzer?
3. Ausgerechnet du willst dein Land verpachten? Soll das ein Witz sein?
Ich besitze ein Eignungsgebiet. Man legt sich nicht an mit Gombrowski. Sie wären nicht der Erste, der das mit dem Leben bezahlt hat.
Uiuiui. Ui. Unterleuten. Ein Roman von Juli C.
Genau.
Heike Uni gelesen.
Hast du auch nicht gelesen. Ich hab's gelesen. Ich hab ein bisschen länger gebraucht, weil ich hab nochmal die Randdaten, die Eckdaten mir rausgesucht. Ich bin zu meinem Bücherregal gegangen und habe bei U das Buch Unterleuten rausgezogen. Es sind 639 Seiten und laut diverser Internethändler wiegt es 830 Gramm. Und zwischen den Seiten ist es eine Gesellschaftsstudie runtergebrochen auf das fiktive Dorf Unterleuten in Brandenburg. Und das ist wirklich ein Dorf, in dem die Zeit stehen geblieben scheint. Hier schwelen noch alte Konflikte aus der DDR. Es ist aber auch ein Dorf, in dem die ersten Berliner sich breit machen, weil sie der Großstadt entfliehen wollen und zum Beispiel einen Pferdehof eröffnen möchten, was der gemeine Berliner an sich so tun will, wenn er mal aufs Land fährt.
Na klar.
Es ist wohlgemerkt, Unterleuten liegt nicht in der Uckermark. Aber dieses Idyll wird erschüttert, als eine Investmentfirma eine Windparkanlage bauen will. Doch die schiefe Kappe, also dieses Waldstück, auf dem gebaut werden könnte, sollte, müsste, gehört unterschiedlichen Leuten. Und hier in Unterleuten gibt wirklich keiner freiwillig was her. Und deswegen brechen hier sehr, sehr viele Konflikte wieder auf. Und Matti Geschonek, der Regisseur, hat den Roman in seine Teile zerlegt und fürs Fernsehen adaptiert. Also in genau zu sein sind es halt 3 Teile, also 93 Minuten. Und die sind von der Dramaturgie her auch alle, also die ersten beiden dann natürlich mit so einem kleinen Cliffhanger, dass man warten muss, wenn man es im linearen Fernsehen um 20.15 Uhr gesehen hätte. Ich habe alle 3 Filme hintereinander weggeguckt. Deswegen ist es eigentlich auch eine Miniserie. Es sind 270 Minuten Bewegtbild. Und ich habe also ein bisschen das Problem damit, dass es halt wirklich auch aussieht wie so ein, beziehungsweise es fühlt sich so an wie so ein TV-Event, ne, so früher, der Tunnel, Dresden, keine Ahnung. und jetzt Unterleuten, weil ein wesentlicher Teil des Buches nicht passiert. Denn der Clou des Romans taucht aus, ich weiß auch noch nicht mal aus welchen Gründen überhaupt nicht auf, weil man hätte es sicherlich irgendwie hingekriegt. Wir sind im seriellen Erzählen oder im audiovisuellen Erzählen weiter, als Matti Geschonek es hier tut. Denn das Buch ist in 6 Kapitel unterteilt und sechs große Kapitel und diese Kapitel sind dann nochmal in mehrere Unterkapitel eingeteilt. Und diese Unterkapitel heißen immer so wie die Protagonisten, weil es aus deren Perspektive erzählt wird. Also immer ein Sachverhalt oder eine Sache, die passiert. Mhm. Und dadurch, durch diese unterschiedlichen Perspektiven, die der Roman hat, stellt er sich selber immer wieder in Frage, weil wir nie wissen, also es ist halt nie so diese ultimative Wahrheit, die wir erzählt bekommen, weil wir einen Erzähler haben, der von außen drauf blickt und alles weiß. Sondern wir kriegen verschiedene, also es kann auch sein, dass halt eine Sache aus 5 verschiedenen Perspektiven erzählt wird und es immer anders ist. Und sich die Sympathien die ganze Zeit verschieben. Und natürlich auch unser Verhältnis zur Wahrheit, weil wir nie wissen, okay, was ist in Unterleuten wahr oder was ist Vermutung, und das fehlt im Film komplett. Also es ist wirklich so ein bisschen aalglatt und es ist, ja, Zeitverschwendung klingt so böse, aber tatsächlich 270 Minuten ist ein ganz schön langer Ritt, und in 270 Minuten hat man auch gefühlt das halbe Buch schon durch und mehr Spaß dabei.
Das klingt wirklich nach einem tollen Buch.
Und das Buch ist wirklich, also ich möchte jetzt nicht, dass die Spoilsusen zu einem Buchpodcast verkommen. Ach,
keine Sorge.
Aber
nicht mit mir.
Ich habe dieses Buch gelesen. Ich fand es großartig, weil halt auch einfach so unterschiedliche Charaktere auftauchen und so viele die Charaktere unterschiedlich agieren. Und was in diesem, also es ist halt wirklich eine Gesellschaftsstudie, weil du halt alles dabei hast. Du hast die alten DDR-Nasen, die sich selber als Wendeverlierer sehen. Du hast die Wendehälse, die halt immer genau das machen, wo sie am den größten Profit rausschlagen. Du hast die alten Stänke. Du hast dann irgendwie einen Schriftsteller, der in Unterleuten schreiben will und die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, den Titel seines Buches zu ändern. Du hast die Berliner, die halt eben kommen und als Eindringlinge parasitär sich in diesem Dorf breit machen. Du hast den Umweltschützer, der sowieso alles verhindern will. Du hast seine Frau mit Baby, die total gelangweilt ist von diesem Dorfleben und sich nichts sehnlicher wünscht, als nach Berlin zurückzugehen. Und diese Figuren haben halt alle Begehrlichkeiten. Und ich will diesem Film versuchen jetzt auch gar, also der ist schon toll besetzt, also da spielen wirklich tolle Leute mit, wie Bjarne Mädel, wie Rosalie Thomas, wie Charlie Hübner und Ulrich Nöten und noch ganz, ganz viele andere. Aber es fehlt halt irgendwie so ein essentieller Teil des Romans, und mir kann halt keiner sagen, dass man das im Fernsehen nicht umsetzen kann. Es ist halt einfach entschärft und es ist einfach so fürs Nicht-Mitdenkende, nicht mit seriellem Erzählen vertraute Fernsehzuschauer aufbereitet. Deswegen ist es für mich leider tatsächlich eine vertane Chance. Und ich glaube, ich will das Buch jetzt nochmal lesen.
Ich glaube, ich will das Buch jetzt lesen.
Ich kann es dir ausleihen.
Mach mal.
639 Seiten.
Brauchst du es irgendwann wieder?
Ja. Das habe ich bei Une Lücke im Regal.
Nee, dann kaufe ich es mir lieber. Ich kann dir nicht versprechen, wann ich es gelesen haben werde.
Ach so.
Ich habe so Lesephasen.
Ja, und ich verleihe ungern Bücher.
Nee, dann mach's nicht.
Aber gibt's bestimmt mittlerweile auch als Taschenbuch.
Oder als E-Book.
Mit dem E-Book wird es schwer, ins Regal zu stellen.
Ja. Mein Bücherregal ist voll, da passt nicht mehr rein.
Aber also Unterleuten als Buch, beide Daumen hoch. Unterleuten als Film.
Ich will jetzt die Daumen hören.
Ach so, ich dachte, mein schweres Atmen Richtung Mikrofon reicht aus.
Na gut.
Okay.
Wollen wir dann vielleicht zu der Hausaufgabe kommen von letzter Woche?
Unbedingt.
Die drei besten Romanverfilmungen, kann auch eine Serie sein.
Ich habe Verfilmungen genommen, ich habe mich an den Film gehalten. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass es die besten sind, sondern es sind die ersten, die mir eingefallen sind. In der Kürze der Zeit von einer Woche. Ich beginne mit Der Vorleser.
Ja.
Kate Winslet und David Cross.
Ja. Buch gelesen.
Herzlichen Glückwunsch.
Buch gelesen.
Ich beginne mit einem Film, der jedes zweite Mal in den Hausaufgaben vorkommt. Call Me By Your Name.
Aha.
Muss ich, glaube ich, nicht weiter was zu sagen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Call Me By Your Name ist, hört einfach Googelt. Die anderen Spoilsusen-Podcasts. Da rede ich sehr ausführlich über diesen Film.
Ach ja?
Und weil er ständig, egal. Mhm. Und tatsächlich, es gibt ja so eine Hassfrage im Leben eines jeden Filmkritikers. Und was ist dein Lieblingsfilm? Und ich immer so denke, wo soll ich anfangen? Deswegen versuche ich diese Frage immer galant umzuwandeln in den Film, der mich am meisten geprägt hat. Mhm. In meiner frühen Jugend/Jugend, und der vielleicht Schuld daran hat.
Christiane F.
dass ich heute Drogen nehme, Christiane F. dass ich heute sowas mache wie die Spoilsusen, nämlich der Film, den ich tatsächlich dreimal hintereinander im Kino gesehen habe, weil ich einfach sitzen geblieben bin und mich unter der Bank versteckt habe.
Titanic.
Nein, es ist nicht Titanic, es ist City of God von Fernando Meirelles. Ein brasilianischer Film, der in einer Favela in Rio de Janeiro spielt und aus der Perspektive des jungen Buscapé, der Fotograf werden will, die Geschichte dieser Favela erzählt, die letzten 30 Jahre. Und der Film beginnt mit einer, mit der Jagd eines Hähnchens oder eines lebenden Huhns über einen Markt und endet damit, dass Buscapé zwischen die Fronten zwei rivalisierender Drogenbanden gerät, mit seiner Kamera umhängt, die Kamera sich um ihn rumdreht, er junger wird und er steht in der gleichen Position als kleiner Junge auf einem Fußballfeld und dann beginnt eigentlich die eigentliche Geschichte dieser Favela und jedes Jahrzehnt ist in einer anderen Farbgebung und jedes Jahrzehnt ist anders stilistisch erzählt und der Film ist einfach großartig, funktioniert heute noch, ist mittlerweile, oh Gott, zwar fast 20 Jahre alt, hat auch, glaube ich, 2000 oder sowas einen Auslands-Oscar bekommen und basiert eigentlich auf einem Buch. Und endlich habe ich Gelegenheit, weil du mich nach den besten Romanverfilmungen gefragt hast, diesen Film unterzubringen. Vielen Dank dafür.
Ich würde dich nie fragen, was dein Lieblingsfilm ist.
Es ist so.
Niemals.
Ich war heute beim Arzt. Arzt wollte irgendwann wissen, nachdem ich ihn eh schon gefressen habe. Und was können Sie gerade so empfehlen?
Nicht dein Ernst.
Und ich so. Habe ich sie eben gefragt, was für Hautkrankheiten sie mir gerade empfehlen können? Ich guckte ihn irgendwie mitleidig an und dann meinte er so, dieser Berlinale-Gewinner da, ne? Das war doch eine politische Entscheidung. Und ich so, schob dann aber direkt nach, er hätte den Film ja gar nicht gesehen. Und ich so dachte, ja, okay, dann halt doch einfach deine Klappe.
Woher weiß er, was du machst beruflich?
Er hat mich gefragt, weil er wollte wissen, was ich beruflich mache. Da habe ich gesagt, ich bin Filmkritikerin und dann fing er an. Aber das war eher ein Fall von Mansplaining, egal. Insofern, aber diese Frage, und was ist dein Lieblingsfilm? Kommt immer nach, und was kannst du gerade empfehlen? Und hast du einen Lieblingsfilm? Und das ist dann also auf Partys immer der Moment, wo ich mir eine Zweitidentität anlege und sage, ich habe Kunstgeschichte in Karlsruhe studiert.
Und hast du den und den Film schon gesehen? Was sagst du denn dazu?
Und warum war denn der so schlecht? Und ich so denke, sorry, ich habe ihn nicht gemacht.
Genau, das ist tatsächlich so, ne? Man gibt dem Filmkritiker immer die Schuld, wenn man einen Film nicht mochte.
Ich war im Kino, Film war scheiße. Und ich so, naja, habe ich vorher schon gesagt, wieso bist du reingegangen?
Okay. Hausaufgabe für nächste Woche.
Warte, ich schreibe mit.
Die
drei besten Partyfragen, die man Anna Wollner stellen sollte, um mit ihr in ein Gespräch zu kommen. Vor der Berlinale bin ich auch immer ganz erfreut über die Frage, und kannst du auf der Berlinale was empfehlen?
Ich schwanke gerade, ob ich die Hausaufgabe nochmal ändern soll. In die schönsten Hassfragen eines Filmkritikers, aber und Filmkritikerin.
Also machen wir im Sommerloch.
Ja, das machen wir im Sommer noch, alles klar. Die besten Inhalte, Serien oder Film, ja, mit psychologischem Content. Kannst du mit dieser Aufgabe etwas anfangen oder hast du Nachfragen?
Ja, bitte erklären Sie diese Hausaufgabe. Gib mir ein Beispiel.
Naja, also nächste Woche geht es ja um die Serie Freud.
Ach so, ja.
Und ich erhoffe mir von dieser Serie, sagen wir mal so, dass da ein paar Dinge erklärt werden vielleicht.
Wie Aalhoden.
Oder auch so, ne, also man kennt ja dieses Ego.
Ich es über ich.
Ich über, bla bla, was sich Freud da halt alles so ausgedacht hat.
Okay, kleiner Hint an dich, gucke diese Serie bitte nicht.
Oh, scheiße. Aber es gibt ja durchaus Filme und Serien, in denen solche psychologischen Dinge erklärt werden. Und die hätte ich gerne, weil ich sowas mag.
Ich glaube, ich werde in dieser Frage einen Joker ziehen müssen und der Joker, wenn er es jetzt hört, weiß jetzt schon, was auf ihn zukommen wird.
Beziehst du dich auf einen Stammanrufer in unserer Sendung, die da heißt
Film? Ich möchte von meiner Aussageverweigerung Recht Gebrauch machen.
Roland.
Roland, ich erwarte Post von dir.
Roland ist, das muss man kurz erklären. Wir sind
Psychologe.
Eingebettet in einen Radiosender. Dieser Radiosender heißt Fritz. Dieser Radiosender hat eine Sendung, die heißt Blue Moon. Die läuft immer abends 22 bis 0 Uhr. Und wir beide, wir zwei Hübschen, haben da einmal im Monat, immer am letzten Montag im Monat, haben wir den Film Blue Moon. Das ist eine Talksendung, in der die Hörer von Radio Fritz dazu aufgerufen werden, anzurufen, um mit uns über Filme zu diskutieren. Ich merke gerade, wie kompliziert es ist, das zu erklären, tatsächlich, für Leute, die das noch nie gehört haben, möglicherweise. Und ein Stammanrufer in dieser Sendung namens Film Blue Moon ist Roland. Roland ist promovierter Psychologe, richtig?
Jawohl.
Und kennt sich mit Dingen aus, mit solchen Dingen.
Von denen wir keine Ahnung haben.
Und deswegen muss Anna Wollner jetzt so einen Joker ziehen und Roland fragen.
Es steht im Kleingedruckten, aber nirgendwo,
find ich wirklich traurig,
dass ich es nicht darf.
Nee, aber ich finde es einfach traurig. Also ich bin menschlich jetzt enttäuscht von dir.
Soll ich dir jetzt das nächste Mal einen Kuchen backen, um es wieder gut zu machen?
Und bring mir eine Cola mit.
Ich bring dir eine Cola mit.
Okay, also nächste Woche geht's um die Serie Freud, die auf der Berlinale tatsächlich Premiere hatte und wo Anna Wollner mir jetzt schon davon abgeraten hat, sie zu gucken.
Nein, 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 nur unter, wenn du mehr über das Schaffen Freuds, ich habe dir nicht gesagt, dass das eine schlechte Serie ist.
Ja.
Ich habe die Bedingungen, die du an diese Serie geknüpft hast, direkt relativiert.
Ach, scheiße. Und dann geht's aber auch um Berlin, Berlin!
Meine Jugendserie tatsächlich.
Genau, eine Serie, die Anfang, ich habe nochmal nachgeguckt, Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er.
2005, vier
also
Staffeln.
Also gar nicht so lange tatsächlich lief.
Nee, aber das war ja noch die Zeit, in der das Binge-Watch noch nicht erfunden wurde, in der man tatsächlich noch im linearen Fernsehen darauf warten musste, dass um 18.50 Uhr montags in der ARD lolle das Landei.
Kam die nur einmal die Woche?
Die kam nur einmal die Woche.
Kam die nicht jeden Tag?
Kam einmal die Woche.
Oh mein Gott.
Und deswegen, ich glaube, mit unter anderem mit für diese Serie habe ich mir einen Videorekorder gewünscht. Damit ich die aufnehmen kann, wenn ich es mal verpasst. Die kam montags und irgendwann rutschte die auf den Freitag. Und es kam immer nur eine Folge die Woche. Und die Folgen waren so 25, 30 Minuten lang. Also erst kam Verbotene Liebe, dann kam Marienhof und dann kam ja immer noch mal so eine Serie. Es kam mal so Gegen den Wind.
Ja.
Nicht von schlechten Eltern.
Was du alles noch weißt von damals.
Entschuldigung, da bin ich sozialisiert worden. Daher habe ich sehr viel unnützes Wissen. Und da kam unter anderem Berlin, Berlin.
Eine Serie, die das Lebensgefühl einer ganzen Stadt abgebildet hat.
Und einer ganzen Generation.
Und einer ganzen Generation. Also ich habe diese Serie auch geguckt. Fand sie ganz toll. Okay, da kommt jetzt auf jeden Fall ein Film. Und ob die das auch im Film schaffen, das Lebensgefühl von Berlin abzubilden. Und ja, welche Generation ist denn das jetzt dann? Also sind ja alle älter geworden? Sind die gleichen Schauspieler?
Sind die gleichen Schauspieler. Wir sind alle 17 Jahre älter geworden. Lolle ist 38. Felicitas Woll, die Lolle spielt, die ich getroffen habe auch.
Ja.
Die sind sogar noch älter. Felicitas Woll ist, glaube ich, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Müsste 40 sein, aber egal. Darüber reden wir nächste Woche.
Genau. Bis dahin schreibt uns doch gerne mal zum Beispiel an podcast@fritz.de oder hinterlasst einen Kommentar auf YouTube oder auch auf fritz.de. Wir freuen uns immer sehr über Feedback von euch. Wirklich, meine ich ganz ernst. Bis dahin dann erstmal liebe Grüße, ne? Eure Spoilsusen.
Viel Spaß im Kino.